Einen gesegneten Abend. Wir haben heute Abend sehr viel vor. Es sind einige Fragen und es ist ein großes Thema über den Heiligen Geist. Ich möchte mit einer Frage beginnen, vielleicht die schwierigste. Jemand hat gefragt, wie erkläre ich den Kindern den Heiligen Geist? Ich habe überlegt, Kinder können mit dem Wort Geist nicht so viel anfangen und haben ein falsches Verständnis von einem Geist. Aber Kinder können sehr gut verstehen, was das Herz ist. Der Mensch besteht aus einem Körper und der Mensch hat ein Herz. Nun, das Kind versteht, dass es ein buchstäbliches Herz gibt, eine Luftpumpe, eine Blutpumpe. Aber es gibt auch im übertragenen Sinne ein Herz. Das Herz, wir sprechen vom Herz, weil man es nicht sieht, als etwas Inneres, das Innere. Der Mensch besteht mehr oder weniger aus zwei Teilen, aus einem äußeren Teil und aus einem inneren Teil. Und der innere Teil, den nennt die Bibel Herz. Man könnte ihn auch Geist nennen. Und der Herr Jesus, bei dem ist es auch so, der hat einen Leib, und er hat einen Inneren, etwas Inneres. Man könnte sagen, das Herz. Und wenn der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dann sitzt er zur Rechten Gottes, dann ist der Herr Jesus jetzt im Himmel. Aber der Herr Jesus kommt in dein Leben, wenn du ihn aufnimmst, kommt er mit seinem Inneren, mit seinem Geist in dein Herz. Er kommt unsichtbar in dein Inneres. So kommt also der Geist von dem Herrn Jesus in dein Herz. Der Herr Jesus und sein Geist ist dann immer bei dir, er ist da. Und während er gleichzeitig mit dem Leib im Himmel ist, so kann das Kind verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen einem körperlichen Herrn Jesus mit Auferstehungsleib und einem Geist vom Herrn Jesus. Und dann kann man dem Kind schon erklären, dass Gott nicht körperlich in uns hineinkommt, wenn wir ihn aufnehmen, sondern geistlich. Also so kann man über die Krücke Herz dem Kind das richtige Verständnis von Geist geben. Und der Heilige Geist ist der Geist von Jesus Christus, ist niemand anderer. Mal so viel. Das Zweite, wo ich noch etwas nachtragen möchte oder fertig ausführen möchte, ist das Thema die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wir lesen 1. Korinther 12, Vers 12. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn durch einen Geist wurden wir alle in einen Leib getauft. Seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, wir wurden alle in einen Geist getränkt. Also hier vergleicht der Apostel Paulus die Gemeinde des Herrn Jesus mit einem Leib. Er sagt, die Gemeinde ist der Leib Christi. In Vers 27 sagt er, ihr seid der Leib des Christus. Und so wie der physische Körper einer ist und viele Glieder hat und alle Glieder dieses einen Leibes, obwohl sie viele sind, doch nur ein Leib sind, so ist es auch mit dem Christus. Christus hat einen Leib und dieser Leib ist die Gemeinde. Und durch den Heiligen Geist wurden wir alle in diesen Leib hinein getauft. Das Bild, das er hier verwendet, ist das Bild von der Wassertaufe, aber er verwendet das als Bild und er wendet es hier an auf eine Geisttaufe. Er sagte nicht, wir wurden durch Wasser in einen Leib getauft, sondern wir wurden durch einen Geist in einen Leib getauft. Das heißt, hier geht es gar nicht um die Wassertaufe, sondern hier geht es um die Geisttaufe. Die Geisttaufe, das ist hier das Bild, dass er uns nimmt und er taucht uns, wie man einen Gegenstand ins Wasser taucht, so taucht uns der Herr in den Heiligen Geist hinein. Und dadurch, dass er uns in den Heiligen Geist hineintaucht, dadurch werden wir alle, die gläubig, die an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, werden dadurch alle zu einem Leib, zu dem Leib Jesu Christi, das heißt zu einem Organismus, zu einem unsichtbaren Leib Jesu Christi. Das heißt, wir gehören alle zusammen, weil wir alle in diesem Geist drinnen sind. Wie der Gegenstand in der Flüssigkeit eingetaucht ist. Und wenn ich viele Gegenstände nehme und alle in die Flüssigkeit eintauche, dann sind diese vielen Gegenstände alle sozusagen unter Wasser und gehören dadurch zusammen. Und so sind wir, wer zum Glauben gekommen ist, der ist durch den Heiligen, durch den Heiligen Geist hineingetauft in den Leib Jesu Christi. Das heißt, er gehört jetzt zum Leib Jesu Christi, bildet also eine neue Einheit mit all denen, die ebenfalls durch den Heiligen Geist dort hineingetaucht worden sind. Getauft heißt ja getaucht, das ist das gleiche Wort. Also wir sind alle in den Leib hineingetaucht worden, sodass wir alle Glieder dieses Leibes Jesu Christi sind. Also die Geistestaufe ist der Akt, durch den Gott Menschen aus verschiedenen Ständen, ob Sklaven oder Freie, aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Sprachen und Völkern, durch den Heiligen Geist zu einem einzigen neuen Organismus macht. Das ist die Geistestaufe in 1. Korinther 12. Also die Taufe mit dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist, sodass ein neuer Organismus entsteht. Dieser Ausdruck mit dem Heiligen Geist, Taufen, kommt ja auch mehrmals vor in der Bibel. In Johannes 1, Vers 31, da spricht der Apostel, spricht Johannes, der Täufer, von der Taufe mit Wasser. Lesen wir Vers 32. Johannes legte Zeugnis ab und sagte, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herniederkommen und auf ihm, auf Jesus, bleiben, und ich kannte ihn vor dem nicht wirklich. Der jedoch, der mich schickte, in Wasser zu taufen, derjenige sagte zu mir, auf wen du sehen wirst, den Geist herniederkommen und auf ihn bleiben, der ist es, der im Heiligen Geist tauft. Also hier ist davon die Rede, dass Johannes prophezeit hier, dass dieser Jesus Christus im Heiligen Geist taufen wird. Und man könnte auch übersetzen, mit dem Heiligen Geist taufen wird oder durch den Heiligen Geist taufen wird. Er erklärt es noch nicht, wie das geschieht. Und dann gibt es, zu dieser Stelle gibt es aber Parallelstellen. In Matthäus Kapitel 3, Vers 7 ist es ähnlich. Und ich lese jetzt alle Parallelstellen in den vier Evangelien. Matthäus 3, Vers 7. Als viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe, kommen sah, sagte er ihnen, ihr Schlangenbrut, wer unterwies euch, dem bevorstehenden Zorn zu entfliehen? Bringt also Früchte, die der Buße würdig sind, und meint nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Auch ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum also, der nicht edle Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch in Wasser, auf Buße hin. Aber er, der nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Schuhe zu tragen ich nicht wert bin. Er wird euch taufen in dem Heiligen Geist und Feuer. Hier, wir merken uns, hier ist die Rede von einer Taufe in Heiligen Geist und in Feuer. Vers 12, dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durchsäubern und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unlöschbarem Feuer. Hier haben wir zwei Elemente, Geist und Feuer. Und wir merken, zu wem spricht er? Er spricht zu den Pharisäern und Sadduzäern und zu den anderen, die da waren. Im Markus-Evangelium haben wir das Gleiche noch einmal mit einem ganz kleinen Unterschied. Markus 1, Vers 8. Ich taufe euch in Wasser, aber er wird euch im Heiligen Geist taufen. Hier fehlt etwas. Bei Matthäus heißt es, er wird euch taufen im Heiligen Geist und Feuer. Bei Markus heißt es, er wird euch taufen im Heiligen Geist. Warum der Unterschied? Nun, der Unterschied, den kann man herausfinden, wenn man merkt, mit wem er spricht. In Markus werden nur die Jünger Jesu erwähnt. Also es wird hier im Markus-Evangelium, Johannes trat auf in der Wüste, Vers 4, und er taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land. Die bekannten ihre Sünden und so weiter, ließen sich taufen. Und dann heißt es, er verkündete, nach mir kommt der, der stärker ist. Also er spricht zu denen, die sich taufen lassen, und denen sagt er, ich habe euch in Wasser getauft, ich habe in Wasser getauft, aber er wird euch im Heiligen Geist taufen. Da werden die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht erwähnt und es kommt kein Feuer vor. In Lukas Kapitel 3 lesen wir das Gleiche noch einmal. Lukas 3, Vers 7. Da heißt es, er sagte also zu den Mengen, die hinausgingen, von ihm getauft zu werden, ihr Schlangenbrut, wer deutete euch an, dem bevorstehenden Zorn zu entfliehen? Bringt also der Buße würdige Früchte und fanget nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Auch ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht edle Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und dann, Vers 16, ich taufe euch mit Wasser, ja, aber es kommt der, der stärker ist als ich, dessen Schuhriemen zu lösen ich nicht wert bin. Er wird euch taufen in Heiligem Geist und Feuer. Bei Matthäus werden die Sadduzäer und Schriftgelehrten erwähnt und er spricht von Taufe im Geist und Taufe in Feuer. Bei Markus werden nur allgemein die erwähnt, die sich taufen ließen. Und er spricht nur von Taufe im Heiligen Geist. Bei Lukas werden die Pharisäer und Schriftgelehrten erwähnt und er spricht wieder von einer Taufe im Heiligen Geist und Feuer. Und bei Johannes, da sprach er nur zu den Jüngern und er spricht von einer Taufe im Heiligen Geist. Das heißt, immer wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten und Sadduzäer, wenn die erwähnt werden, fügt er das Feuer hinzu. Wenn nur die Jünger erwähnt werden, keine Sadduzäer und Schriftgelehrten und Pharisäer, dann gibt es kein Feuer, wird kein Feuer erwähnt. Das Feuer erklärt er dann ja auch, die einen wird er in seine Tenne sammeln und die anderen wird er mit Feuer, die Spreu wird er verbrennen mit unlöschbarem Feuer. Das heißt, es gibt eine Doppeltaufe. Die einen werden mit dem Heiligen Geist getauft und die anderen werden mit Feuer getauft. Wenn er zu einer gemischten Versammlung oder wenn beide erwähnt werden, dann wird das Feuer erwähnt und wenn nur die Gläubigen erwähnt werden, wird nur der Heilige Geist erwähnt. Das zeigt uns also, das Bild ist klar, es geht darum, dass er sagt, wenn der Herr Jesus kommen wird, dann wird er mit dem Heiligen Geist taufen, das heißt, er wird euch den Geist geben und durch den Geist wird er euch in eine neue Einheit bringen, die Einheit des Leibes Jesu Christi, ein neuer Organismus. Und die anderen, die nicht glauben wollen, die bekommen das Feuer des Gerichtes. Also wir haben eine Geisttaufe und wir haben eine Feuertaufe. Manche meinen, aber in Apostelgeschichte 2, da kam doch auch das Feuer. Nun, es kam eigentlich kein Feuer, es kamen nur Feuerzungen und setzten sich auf die Jünger als Bild, aber das war kein verzehrendes Feuer, um die Menschen zu verzehren, auf die das Feuer kam, sondern im Gegenteil, das war nur ein Bild, das zeigen sollte, dass hier Zungen, Feuerzungen, die das ein Bild sind hier für den Heiligen Geist, aber dort ist nicht die Rede von einer Geisttaufe, von einer Taufe mit Feuer. Also in Apostelgeschichte 2 heißt es nur, dass es erschienen ihnen zerteilte Zungen, die wie Feuer waren. Also die sahen aus wie Feuer. Aber nicht direkt fiel da Feuer vom Himmel an jenem Tag, ja, sondern Zungen wie von Feuer. Also das hat nichts zu tun mit dieser Feuertaufe, von der der Johannes der Täufer gesprochen hat, dass er die einen mit unlöschbarem Feuer verbrennen wird. Ja, das ist da nicht geschehen. Also nur zur Erklärung. Also die Geisttaufe, die begann dann tatsächlich zu Pfingsten. Gott hat also den Heiligen Geist ausgegossen. Und diese ersten Menschen, diese Gläubigen, wurden alle zu einer Einheit hineingetauft in den Leib Jesu Christi. Durch den Heiligen Geist wurden sie eine neue Einheit. Und das war der Beginn dieser neuen herrlichen Einheit, die der Herr seine Gemeinde nannte. Das war also die Geisttaufe. Und jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wird er mit dem Heiligen Geist getauft. Das heißt, er wird durch den Geist zu dem Leib Jesu Christi hineingenommen, hineingetaucht. Das über die Geisttaufe. Sind dazu Fragen gerade spontan? Geisttaufe oder ist verständlich, klar? Dann wollen wir noch, falls nicht, dann wollen wir noch weiter über das Wirken des Geistes jetzt einige Punkte uns ansehen. Der Heilige Geist, wie ist das jetzt? Wie wirkt der Heilige Geist? Und was bewirkt er? Wir haben gestern schon einiges betrachtet, einige Stellen aus der Apostelgeschichte. Heute möchte ich da noch ein bisschen fortsetzen, was der Heilige Geist bewirkt, dann, wenn Menschen zum Glauben kommen und dann, wenn Menschen gläubig sind. Und dazu kommt dann auch das Thema die Erfüllung des Geistes. Und wir werden dann im zweiten Teil dann noch machen. Also schauen wir uns jetzt an, das Wirken des Heiligen Geistes bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Der Heilige Geist ist es, der ja wunderbare Veränderungen vollbringt, wenn er in das Leben eines Menschen kommt. Das Erste ist, bevor er überhaupt kommt, überführt er von Sünde, das steht in Johannes 16, Vers 8 und die folgende, wenn der Geist kommt, dann überführt er von Sünde. Die Menschen überführt er, die Welt überführt er von Sünde. Das heißt, er zeigt Sünde auf. Nun, das kann er natürlich nur in dem Maße, in dem der Mensch sich überführen lässt. Denn der Heilige Geist ist nicht einer, der dem Menschen Gewalt antut. Der Heilige Geist ist ein sehr feines, sehr sensibel und sehr fein in seinem Wirken. Wenn man sich, der Heilige Geist wirkt über das Gewissen des Menschen und zeigt ihm Sünden auf. Und wenn der Mensch sich das zulässt und die Sünden aufzeigen lässt, auf diese Stimme, die leise Stimme des Geistes reagiert, dann kann er weiter wirken. Wenn der Mensch abblockt, dann kann der Heilige Geist nicht wirken. Der Heilige Geist wirkt nur dort, wo der Mensch bereit ist, dieses Wirken auch auf sich wirken zu lassen. Das Gewissen ist ja ein ganz feines Instrument, das wir haben. Und der Heilige Geist wirkt über unser Gewissen in dem unerlösten Menschen, in dem unbekehrten Menschen, wirkt er. Und manche Leute, die bekommen dann ein schlechtes Gewissen und dann schlagen sie es tot. Dann wehren sie ab. Ah, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ja? Und so wird man härter gegen das Wirken, gegen das feine Wirken des Heiligen Geistes. Und es braucht dann noch mehr, dass der Mensch wieder aufhorcht und wieder sensibel wird auf das Wirken des Heiligen Geistes. Aber wenn jetzt das geschehen ist und der Mensch sich überführen hat lassen und jetzt dann das Evangelium gehört hat, das Evangelium von der Gnade Jesu Christi und den Herrn Jesus Christus das Recht gegeben hat, Herr zu sein in seinem Leben, das heißt, wenn er ihn aufgenommen hat als Herrn und als Erlöser, dann kommt der Heilige Geist, das habe ich gestern schon erwähnt, Gott gibt den Heiligen Geist allen, die ihm sich fügen. Apostelgeschichte 5, Vers, was war das? 5, Vers 30 etwa, Vers 32. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Der Heilige Geist, den Gott denen gab, die sich ihm fügen oder unterordnen oder gehorchen. Also wenn ein Mensch jetzt grundsätzlich Gott gehorsam wird und Buße tut, glaubt, kommt der Geist Gottes in sein Leben. Und dann wohnt der Heilige Geist bei ihm. Da gibt es viele Stellen, ich möchte nur eine Stelle erwähnen. 1. Korinther 3, Vers 16. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempelheiligtum seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Paulus spricht hier zu den Korintherchristen und er weiß es, obwohl er die Korinther nicht kennt, nicht alle. Einige kennt er schon, aber er kennt nicht alle. Aber er weiß eins, dass jeder Korintherchrist, der wirklich ein Christ ist, in dem wohnt der Heilige Geist. Er weiß, dass es keine Ausnahmen gibt. Nicht mehr. Und er weiß, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Aber sie wissen es oft nicht. Das ist hier eine rhetorische Frage natürlich. Wisset ihr nicht, dass Gottes Geist in euch wohnt? Natürlich wissen sie es. Paulus hat es ihnen gesagt und sie haben ja auch diesen Geist Gottes erfahren. Und noch eine Stelle, 1. Korinther 6, Vers 19. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempelheiligtum des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört? Das wissen sie natürlich, aber er muss sie hier auch wieder mit einer rhetorischen Frage darauf aufmerksam machen. Euer Leib ist ein Tempelheiligtum des Heiligen Geistes, der in euch wohnt. Das heißt, der Ort, wo der Heilige Geist wohnt, ist der Körper des Menschen. Und wo im Körper? Nun, im Inneren. Die Bibel sagt, im Herzen. Was ist das Herz? Das ist die Persönlichkeit, das ist der verborgene Teil des Menschen. Dort wohnt er, aber dieses Herz ist im Körper, solange wir auf dieser Erde leben jedenfalls. Und wir sind also Wesen, die mit einem Körper verbunden sind und unsere Persönlichkeit ist in unserem Körper, da drinnen. Und in dieser Persönlichkeit, in dem Herzen, wohnt der Heilige Geist. Übrigens wissen Sie, dass wir denken mit dem Herzen? Aus dem Herzen heraus kommen die Gedanken, sagt der Herr Jesus. Allerlei Gedanken kommen aus dem Herzen, aus dem Inneren heraus. Das Herz heißt einfach das Innere. Ja? Aber der wichtigste Teil von dem Inneren ist das Denken. Das Denken ist die Schaltzentrale des inneren Menschen. Dort wirkt auch das Gewissen, ja? In diesem Inneren des Menschen. Aber das Denken ist der Punkt, den Gott anspricht. Also wenn ein Mensch zum Glauben kommen soll, muss er von Gott angesprochen werden. Das heißt angesprochen, muss er das Wort Gottes aufnehmen. Und wie nimmt er das Wort Gottes auf? Mit dem Denken. Und Gott sagt zu ihm, tue Buße. Und tue Buße ist ein altes Wort für ändere dein Denken. Metanoia heißt es auf Griechisch und Meta heißt ändern und Neuia heißt das Denken, der Verstand der Sinn, mit dem wir denken. Ändert euren Sinn, mit dem ihr denkt, euren Denksinn. Ändert euren Denksinn, das heißt das. Das heißt, was Gott anspricht, sind nicht zuerst einmal die Gefühle, sondern Gott spricht das Denken an. Und das Ohr ist die Tür zum Kopf, zum Denken. Da kommt das Wort hinein. Und der Mensch denkt darüber nach und denkt jetzt um über das, was Sünde ist. Er denkt um über das, wer der Herr Jesus ist. Und dann zieht er Konsequenzen. Buße tun heißt das Denken ändern mit Konsequenzen. Mit praktischen Konsequenzen. Umkehren, würden wir sagen einfach. Also Gott wohnt dort in unserem Denken. Das ist wichtig. Gerade dort kommt er hinein. Der Geist, in die Schaltzentrale meines inneren Wesens. Was tut er? Er bringt Rettung. In Römer 8 lesen wir, dass wenn der Heilige Geist kommt, dann bringt er Rettung, dann wendet er das, die Rettung, die der Herr Jesus am Kreuz vollbracht hat, die wendet er auf unser Leben an und wir werden gerettet. Römer 8, Vers 2. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus machte mich frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Hier sagt er, dass der Heilige Geist, das ist wie ein Kraftgesetz, das Gesetz des Geistes, hier das Gesetz, hier heißt hier das Prinzip, das, was ist ein Prinzip? Das ist ein Prinzip. Das hier, der Gegenstand, fällt auf den Tisch, ja? Und das geschieht immer wieder. Und weil das immer wieder geschieht, nennen wir das ein Gesetz. Und wir sagen hier Schwerkraftgesetz. Das Gesetz ist ein Prinzip, das immer gültig ist hier in diesem Umfeld. Und genauso ist es, der Heilige Geist kommt in unser Leben hinein, ist wie ein Kraftgesetz und das macht uns frei, sodass wir nicht mehr dem Sündengesetz dienen müssen. Ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, das wird in Römer Kapitel 6 und 7 und 8 ganz ausführlich beschrieben. Aber für uns ist jetzt nur mal eins wichtig, wenn der Heilige Geist kommt in unser Leben, dann bringt er eine Kraft mit sich. Und diese Kraft, die er mit sich bringt, ist Leben, göttliches Leben. Die Bibel, gerade in dieser Stelle in Römer 8, heißt der Geist des Lebens. Das ist ein Lebengeist, das ist ein Geist, der göttliches Leben mit sich bringt. Also wenn der Geist in unser Leben kommt, bringt er göttliches Leben mit in unser Leben hinein, sodass wir dann göttliches Leben in uns haben. Und dieses göttliche Leben ist eine Kraft gegen das Drängen der Sünde in uns. Wir haben ja in uns ein Drängen, das drängt uns immer wieder zur Sünde. Und dieses Leben ist Kraft dagegen, sodass wir nicht mehr der Sünde gehorchen müssen, diesem Sündenprinzip, diesem Kraftgesetz der Sünde, nicht mehr gehorchen müssen. Römer 8, Vers 6. Das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes aber Leben und Friede. Leben und Friede. Der Geist bringt Leben mit und bringt Friede mit in unser Leben hinein. Vers 10. Wenn Christus in euch ist, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist dieser nicht sein Eigentum. Also dann gehört er nicht zu Christus. Vers 10. Aber wenn Christus in euch ist, ist der Leib zwar tot, also sterblich, dem Tode läuft er entgegen, ist der Leib zwar tot wegen der Sünde, andererseits der Geist ist Leben. Hoffentlich haben Sie eine genaue Übersetzung. Wenn Sie keine genaue Übersetzung haben, dann sind Sie jetzt verloren. Aber wenn Sie eine gute Übersetzung haben, dann kommen Sie jetzt mit. Noch einmal, wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot, dem Tode verfallen, heißt das. Wegen der Sünde, wegen dem Sündenfall Adams und so weiter, geben wir alle dem Tod entgegen und unser Körper geht dem Tod entgegen. Andererseits, der Geist ist dann Leben. Nicht lebendig, steht nicht da. Er ist Leben. Der Geist selber, der jetzt in uns ist, der ist das göttliche Leben in uns. Das heißt, in unserem Körper wirkt jetzt eine ganz andere Kraft. Also wohnt in unserem Körper, wohnt eine ganz andere Kraft. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes und das ist Leben, göttliches Leben. Sodass jetzt jeder Christ, der den Herrn Jesus angenommen hat, jeder Mensch, der Christus hat, der hat das Leben Gottes in sich. Und dieses Leben Gottes hilft ihm im Kampf gegen die Sünde. Und dieses Leben wird auch ihm helfen, dass eines Tages der Körper aus dem Toten auferstehen wird. Dieses Leben ist dafür verantwortlich, dass sogar der Körper nicht ganz verloren geht, sondern der wird wieder eines Tages wieder rausgeholt und mit dem Geist in der Ewigkeit wieder vereinigt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Hier will ich nur das betonen, der Heilige Geist, wenn er in unser Leben hereinkommt, bringt er das göttliche Leben mit sich. Das war jetzt ziemlich kompliziert, oder? Oder war es schwer? Kann man folgen? Geht's noch? Paulus redet so und wir denken oft, das ist so kompliziert. Eigentlich ist es nicht kompliziert. Wir müssen uns nur daran gewöhnen, genau so zu denken wie der Apostel. Wenn wir eine Bibelübersetzung haben, die jetzt so irgendwie so nur so ungefähr übersetzt, dann sind wir verloren. Dann können wir nicht so denken wie der Apostel Paulus. Aber wenn wir genaue Bibel haben, dann lernen wir so zu denken. Und das hilft uns. Wir merken hier, da ist jedes Wort wichtig, was Paulus sagt. Die Bibel ist sowas Wichtiges, da ist jedes einzelne Wort exakt wichtig. Das muss man genauso übersetzen, wie es dort steht. Deshalb bin ich so dafür, dass man gute Bibeln hat. Wer eine Elberfelder hat oder Schlachter, der hat sicher eine gute Bibel. Also, jetzt habe ich Werbung gemacht. Weiter. Nächste Stelle. Weil jetzt also der Geist Leben mit sich bringt, spricht die Bibel von einer Wiedergeburt, das kennen Sie alle, Johannes Kapitel 3, Johannes 3, Vers 6, Johannes 3, Vers 6, das aus dem Fleisch Geborene ist Fleisch und das aus dem Geist Geborene ist Geist. Verwundere dich nicht, weil ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen und weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Dass dieses neue Leben, das jetzt geschaffen wird oder geboren wird, das nennt die Bibel eine neue Geburt oder eine Geburt von oben. Wir sagen eine Wiedergeburt. Das ist ganz ein biblisches Wort. Wiedergeburt. Also, das ist eine Geburt, weil Gottes Leben in das Leben des Menschen hineinkommt, und zwar in den Geist des Menschen. Der Geist des Menschen wird gleichsam lebendig. Nächstes. 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wenn der Geist kommt, dann bringt er Kraft mit sich. 2. Timotheus 1. Vers 7 schreibt Paulus an Timotheus, denn Gott gab uns nicht einen Geist des Zagens, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder der Zucht, kann man hier übersetzen. Also dieser Geist ist ein Geist der Kraft. Das heißt, der Geist bringt Kraft mit sich. Der Geist Gottes ist kräftig und bringt und hat eine Kraft. Die Kraft eines göttlichen Lebens. Denken wir daran, Apostelgeschichte 1, Vers 8 haben wir gestern gelesen. Wenn der Geist kommen wird, dann werdet ihr, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist über euch kommen wird. Apostelgeschichte 1, Vers 8 und 2. Timotheus 1, Vers 7. Das heißt, Gott gibt Kraft in das Leben des Menschen. Diese Kraft ist das göttliche Leben. Nächste Stelle. Epheser 2, Vers 18. Epheser 2, Vers 18. Was macht der Geist noch? Durch ihn haben wir beide in einem Geist den Zutritt hin zum Vater. Also der Zusammenhang ist dort, er spricht von dem Herrn Jesus, der die Botschaft des Friedens gebracht hat und so weiter. Und durch ihn, durch Jesus, haben wir beide, die Juden und die Heiden, die gläubig werden, in einem Geist den Zutritt hin zum Vater. Das heißt, der Heilige Geist bewirkt oder schafft Zutritt zum Vater, sodass jetzt jeder Mensch, der den Heiligen Geist bekommt, hat eine freie Bahn zum Vater. Wozu braucht er die? Zum Sprechen, zur Gemeinschaft. Das heißt, der Geist hat das Anliegen, den Menschen zum Beten zu bringen. Sagt man, ja, beten kann man vorher auch. Ja, man kann schon vorher auch beten, aber jetzt betet man ganz anders. Vorher betet man zu irgendeinem fremden Gott, den man eigentlich nicht kennt. Jetzt hat man den Geist in sich wohnen, und der Geist, der motiviert einen. Der Geist ist der Geist des Sohnes und er ruft Vater, aber lieber Vater. Das steht in Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15. Er hat den Geist, er hat uns einen, nicht einen Geist der Knechtschaft gegeben, sondern einen Geist der Sohnesstellung, in welchem wir rufen, aber lieber Vater. Das heißt, dieser Geist bewirkt jetzt in uns ein ganz vertrautes Beten. Der Geist selber ist es, der ruft, ja, jetzt müssen wir die zwei Stellen, müssen wir jetzt doch lesen, es sind zwei Stellen. Die eine ist in Römer 8, Vers 15 und die andere ist in Galater 4, Vers 4. Und halten Sie den Finger bei Galater 4, Vers 4 oder 4, Vers 6, Galater 4, Vers 6 und bei den, und den anderen in Römer 8, Vers 15 und vergleichen Sie mal diese beiden Stellen. Die sagen fast dasselbe, aber nicht ganz. Schauen Sie mal, was der Unterschied ist. Also, wir lesen es. Römer 8, Vers 15. Denn ihr empfinget nicht einen Geist der Knechtschaft, der wiederum Anlass zur Furcht gäbe, sondern ihr empfinget einen Geist der Sohnesstellung, in welchem wir rufen, aber Vater. Und dann lesen wir Galater 4, Vers 6. Dass ihr aber Söhne seid, Gott sandte den Geist seines Sohnes aus in eure Herzen, der ruft aber Vater. Zweimal steht aber Vater. Aber was ist der Unterschied? Wer findet den Unterschied? Einmal ruft der Geist, Galater 4, Vers 6, ruft der Geist und Römer 8, Vers 15 rufen wir durch den Geist. Das lehrt uns etwas, da lernen wir jetzt etwas. Er kann sagen, einmal kann er sagen, der Geist ruft und einmal kann er sagen, wir rufen. Wie bringen wir das zusammen? Das ist die wichtige Lektion hier. Der Heilige Geist bringt uns dazu, dass wir selber einstimmen in das, was der Heilige Geist selber tut. Der Heilige Geist betet nämlich in uns. Der betet in uns und wir stimmen ein in sein Beten und rufen, aber lieber Vater. Jemand hat die Frage gestellt, kann man zum Heiligen Geist beten? Das wäre nicht sinnvoll. Das passt überhaupt nicht hier hinein. Warum? Weil das, was wir beten, beten wir ja gerade durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist betet nicht durch den Geist zum Heiligen Geist. Sondern der Heilige Geist motiviert uns zum Beten, nicht zu sich selber, sondern zum Vater. Aber lieber Vater. Es heißt nicht, aber lieber Heiliger Geist oder sonst irgendwas. Nein, aber lieber Vater. Also der Gläubige wird verbunden mit Gott durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der will in den Hintergrund treten, aber will uns fördern und zum Beten bringen, dass Gott die Ehre bekommt und dass Gott eine Gemeinschaft bekommt, dass wir mit Gott sprechen, dass unser Geist mit Gottes Geist Gemeinschaft hat und der Heilige Geist in unserem Geist motiviert uns für diese Gemeinschaft mit Gott. Man könnte es so ausdrücken, wir beten im Geist. Steht in der Bibel, zweimal. Wir beten im Geist. Steht einmal in Epheser 6, Vers 18, betet im Geist. Und einmal in Judas 20, betet im Geist. Also wir beten im Geist, das heißt in Verbindung mit dem Geist. Der Heilige Geist in uns betet und wir beten mit. Deshalb ist es nicht sinnvoll, zum Heiligen Geist zu beten, sondern wir beten zum Vater oder auch zum Herrn Jesus. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Steht in 1. Johannes 1, Vers 3. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Das ist die Richtung unserer Gebete. Die meisten Gebete richten sich an den Vater im Namen des Sohnes, aber einige Gebete richten sich einfach auch an den Sohn. Da gibt es beide Stellen, so und so, aber zum Heiligen Geist nicht. Wäre auch nicht sinnvoll und passt auch gar nicht hinein. Das nächste, der Heilige Geist macht uns eins mit Christus, die Stelle habe ich schon gelesen, brauche ich nicht mehr, 1. Korinther 12, Vers 12 und Vers 13, der Heilige Geist tauft uns in Christus hinein, das heißt in den Leib Jesu Christi, sodass wir jetzt also mit Christus eine Einheit bilden. Jeder Gläubige, jeder Mensch, der vom Neuen geboren ist, bildet mit Jesus Christus eine Einheit, sodass man sagen könnte, der Leib ist vereint mit dem Haupt. Christus ist das Haupt und er hat einen Leib. Und die Glieder des Leibes haben alle eine Nervenverbindung zum Haupt. Und so ist es im Geistlichen auch. Der geistliche Leib, die Gemeinde Jesu Christi, ist eine Einheit und alle haben Verbindung zum Haupt, Jesus Christus. Sie sind also in eine Einheit versetzt und das ist durch den Heiligen Geist geschehen. 1. Korinther 12, Vers 12 und 13. Durch den Geist hat er uns getauft in den Leib Jesu Christi. Und jetzt haben wir genug gearbeitet, jetzt haben wir eine Pause verdient. Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Wir machen weiter. Ja, wir haben noch einiges vor, aber ich bin getröstet, wir haben ja noch eine Stunde über den Heiligen Geist eingeplant, dann geht doch noch, können wir doch jetzt noch einige wichtige Punkte berühren. Beten wir dazwischen, dass der Herr uns weiterhilft und vielleicht stehen wir dazu auf. Lieber Vater, vielen, vielen Dank für den Heiligen Geist. Was täten wir ohne ihn? Wir danken dir, dass er das Heil auf unser Leben angewandt hat, das am Kreuz von Golgatha erwirkt wurde, dass er uns zu dir hin führt und den Sohn Gottes groß macht und verherrlicht. Wir bitten dich auch jetzt, dass du uns hilfst durch den Heiligen Geist, wenn wir diese Wahrheiten der Schrift betrachten. Bitte, gib uns Gelingen, Herr. Amen. Wir setzen uns. Ja, der Heilige Geist gibt natürlich auch Gewissheit des Heils. Da gehe ich jetzt nur ganz knapp drauf ein. In Römer 8, Vers 16 steht da geschrieben, dass der Geist mit unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, dass der Heilige Geist unsere Gedanken durch das Wort Gottes beeinflusst. Er gibt uns innerlich im Gewissen Friede und das Zeugnis, der innere Friede, dass Gott uns vergeben hat, das bekommen wir durch den Glauben, indem wir gelernt haben, auf Gottes Wort zu vertrauen, wie ich gestern erklärt habe. Er bewirkt diese Vertraulichkeit mit Gott, dass wir jetzt Gott, unseren Vater, unseren persönlichen Vater nennen dürfen. Er führt uns auch in die Heiligung hinein, das heißt, er hat ein Programm für uns. Für jeden individuell, je mehr wir die Schrift lesen, kann der Heilige Geist dann einige Dinge aufdecken in unser Leben. Er macht uns auf Sünden aufmerksam, er weckt in uns das Verlangen, für Gott zu leben, ihm zu dienen, uns nicht mit der Welt zu beflecken und für ihn zu leben, für ihn da zu sein. Was tut er noch? Ich werde es jetzt ein bisschen kürzer machen. Außerdem, dass er uns Kraft gibt, befähigt er uns auch, also Kraft zum Kampf gegen die Sünde. Außerdem gibt er uns auch Befähigung zum Dienen. Das heißt, der Heilige Geist bringt, wenn er in unser Leben kommt, Gnadengaben mit sich. Und wir haben einen eigenen Abend über Gaben, sodass ich jetzt nicht darüber reden werde. Aber er rüstet uns aus mit Kraft und mit Fähigkeiten, dass wir dem Herrn dienen können. Das ist das Thema, die Gnadengaben. Dazu später in dieser Woche, in der nächsten Woche. Weiter, er belehrt uns. Der Heilige Geist erinnert uns an das Wort Gottes. Der Herr Jesus hat einmal den Jüngern gesagt in Johannes 16, derselbe wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Und wenn er die Jünger erinnern wird, dann wird er auch alle Gläubigen erinnern, sofern sie sich mit der ganzen Wahrheit befassen. Also er wird euch in alle Wahrheit führen, sagt der Herr Jesus zu den Jüngern. Und für uns heißt das, auch uns wird er uns in alle Wahrheit führen, aber unter der Bedingung, dass wir uns mit aller Wahrheit beschäftigen. Das heißt, wenn wir uns natürlich nicht beschäftigen mit der Wahrheit, kann er uns auch nicht in die Wahrheit führen. Das steht in Johannes 16, Vers 13. Wenn jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit führen. Und an einer anderen Stelle, er sagt, er wird euch erinnern an das, was ich euch gesagt habe. Das steht in Johannes 14, Vers 26. Auch uns wird er erinnern, wenn wir das Wort Gottes lesen. Er kann uns nur erinnern, wenn wir es schon studiert haben. Wenn wir es nicht studiert haben, gibt es nichts zum Erinnern. Er fördert unsere Gemeinschaft mit Gott. Der Heilige Geist ist ein Geist der Gemeinschaft. Ja, 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Das heißt, er führt in Gemeinschaft mit Gott. Er ist ein Gemeinschaftsgeist. Und er selber ist mit uns. Er selber hat Gemeinschaft mit uns. Das heißt, er ist ganz, ganz eng mit uns verbunden. Dieser Geist ist ja niemand anderer als der Geist Christi, dürfen wir nicht vergessen. Der Geist Christi in uns führt uns ganz eng in die Gemeinschaft mit ihm und diese Gemeinschaft fördert die Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, er bringt uns zum Beten. Davon habe ich schon geredet, aber ich möchte doch noch eine Stelle lesen, Römer 8, Vers 26. Römer 8, Vers 26. Ebenso auch nimmt sich der Geist unserer Schwachheiten mit an, denn was wir beten sollen, gemäß dem, was erforderlich wäre, wissen wir nicht. Der Geist selbst jedoch verwendet sich für uns in ungesprochenen Seufzern. Aber der, der die Herzen erforscht, weiß, was das Sinnen des Geistes ist, weil er sich gottgemäß für die Heiligen verwendet. Nun, das ist jetzt ein Satz, da muss man auch ein bisschen länger dabei stehen bleiben. Paulus hat bewusst in der Führung des Heiligen Geistes geschrieben und auch manchmal etwas schwierig geschrieben, damit wir uns Zeit nehmen zum Nachdenken wahrscheinlich. Das ist nicht so, die Bibel ist nicht so eine Lektüre so zum Drüberflitzen, das geht nicht. Aber ein paar Gedanken darf ich jetzt hier dazu verwenden. Der Geist nimmt sich unsere Schwachheiten mit an. Der Apostel Paulus spricht davon, dass wir in diesem Körper, in dem wir leben, da sind wir, haben wir oft Schwachheiten. Einerseits Schwachheiten, die zeigen, dass unser Körper mal sterben wird. Also wir leiden darunter, dass wir in einer Schöpfung leben, die dem Verfall entgegengeht und unser Körper geht auch dem Verfall entgegen. Das bringt Seufzen mit sich. Aber auch, wir haben auch Mühe mit unserer Umgebung. Es gibt Grund zum Seufzen. Und wir sehnen uns manchmal ganz stark nach unserer Heimat. Die Heimat ist das Jenseits, die Welt Gottes. Und der Geist, von dem heißt es, der nimmt sich unserer Schwachheiten mit an. Das heißt nicht, dass er uns die Schwachheiten abnimmt, aber er hilft uns, er steht uns bei. Und in unseren Schwachheiten wissen wir manchmal nicht mal, wie wir beten sollen. Manchmal wissen wir nicht, wie wir beten sollen, ob der Herr etwas wegnehmen soll oder ob er uns durchhelfen soll, also Abhilfe oder Durchhilfe. Also wenn ich jetzt Schwierigkeiten mit dem Chef habe, die Abhilfe wäre, dass der Herr den Chef beseitigt. Und die Durchhilfe wäre, dass ich es lerne, mit dem Chef auszukommen. Ja. Meistens ist das Zweite. Durchhilfe. Und es gibt noch andere Dinge, die uns Mühe bereiten. Und der Heilige Geist nimmt uns mit und sagt, komm, wir beten. Er nimmt uns mit, gleichsam ins Gebet. Er verwendet sich für uns, während wir beten. Also wir beten und der Geist betet. Das kennen wir schon von, was wir vorher gesagt haben. Und manchmal wissen wir nicht recht, in welche Richtung wir beten sollen. Auch da hilft uns der Heilige Geist. Und der die Herzen erforscht, Gott, weiß, was das Sinnen des Geistes, des Heiligen Geistes ist, weil er, der Heilige Geist, sich so für uns verwendet, wie es Gott entspricht, wie es passt für Gott. Das heißt, der Heilige Geist hilft uns, dass wir in der richtigen Richtung beten, und sollten wir mal falsch beten, dann hilft uns der Heilige Geist auch da. Ja. Er führt uns im Gebet und er führt uns ins Gebet. Dann weiter, er fördert die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Dieser Geist hat ja die Liebe ausgegossen, Römer 5, Vers 5, Römer 5, Vers 5. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, kommt der Heilige Geist, und was tut er? Er nimmt die Liebe Gottes und gießt sie aus in unseren Herzen. Ich lese vor, Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden, weil die Liebe Gottes in unseren Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Das heißt, wenn der Heilige Geist in das Leben eines Menschen gekommen ist, dann ist auch die Liebe Gottes reingekommen. Und die Liebe Gottes, die geht in zwei Richtungen. Die geht zu Gott zurück, man lernt Gott zu lieben. Und zweitens, sie geht auch zu den Gläubigen, man lernt die Gläubigen zu lieben. Sie geht sogar noch zu den Ungläubigen, man lernt sogar noch Ungläubige zu lieben und ihnen die Botschaft zu bringen und so weiter. Also die Liebe Gottes prägt und bestimmt uns und fördert jetzt unsere Gemeinschaft auch mit anderen Menschen. Falsche Geistbewegungen bringen Trennung mit sich, Trennung von den Rechtgläubigen, von den Menschen, die den Herrn lieben. Also der Heilige Geist liebt und bewirkt in uns die Liebe. Noch eine Stelle, Römer 15, Vers 30, Römer 15, Vers 30, ich rufe euch auf, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes. Paulus ruft die Geschwister auf, durch die Liebe des Geistes, was zu tun? Zusammen mit mir zu kämpfen, zu ringen, in Gebeten für mich zu Gott. Also die Liebe des Heiligen Geistes, die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in Paulus ist, ruft die anderen Gläubigen auf, mitzubeten, mitzukämpfen in den Gebeten, durch die Liebe des Geistes. Also die Liebe drängt mich zu den anderen Gläubigen hin, und auch, dass wir gemeinsam beten und so weiter, und dass wir auch füreinander beten. Und das Nächste, er prägt unser Denken. Der Heilige Geist, wenn er in unser Leben kommt, prägt er unser Denken. Wo steht das? Nun, das steht an vielen Stellen, wo davon die Rede ist, dass Gott uns umgestaltet. Zum Beispiel in Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2. Formet euch nicht nach dieser Welt, sondern werdet umgestaltet oder lasset euch umgestalten durch die Erneuerung eures Denkens. Ja. Manche haben hier Sinnes, ja, das ist schon richtig. Der Sinn, mit dem wir denken, die Erneuerung eures Denksinnes. Wir haben ja einen Sinn zum Hören und einen Sinn zum Schauen und wir haben auch einen Sinn zum Denken. Das nennen wir meistens Verstand oder so ähnlich. Ja. Die Engländer nennen das Mind. Und wir, also das ist einfach das Denken. Das Denken wird erneuert. Wir sollen unser Denken erneuern lassen. Und das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist hilft uns, aber er macht es nicht automatisch. Dazu ist es nötig, dass wir die Schrift lesen, dass wir uns von Gott prägen lassen. Hebräer 8, Hebräer 8, Vers, schauen wir. Hebräer 8 ist die Rede von dem neuen Bund. Und da heißt es in Vers 10, das ist der neue Bund, den ich mit dem Hause Israel schließen werde nach jenen Tagen, sagt der Herr. Ich gebe meine Gesetze in ihr Denken. Nicht auf eine Steintafel, sondern in das Denken, schreibt der Herr, im neuen Bund das Gesetz. Nicht nur bei den Israeliten, auch bei denen, die aus den Heiden zum Glauben kommen. Ich gebe meine Gesetze in ihr Denken und auf ihre Herzen, also das Innere des Menschen, werde ich sie schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Das heißt, Gott, das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht nicht mit einem Augenblick, jetzt hat Gott all sein Denken in uns hineingeschrieben. Das geht nur in dem Maße, in dem wir uns mit Gott beschäftigen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit Gott beschäftigen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Deshalb brauchen wir das Wort Gottes so, so dringend. Und 1. Johannes 5, Vers 20, dasselbe. 1. Johannes 5, also 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Denken gegeben hat, ein Verständnis, ein Denksinn, ein Denken gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen kennen. Der Heilige, als Jesus Christus in unser Leben kam, mit dem Heiligen Geist, ja, und durch den Heiligen Geist, hat er uns ein Denken gegeben, das heißt ein neues Verständnis, sodass unser Denken jetzt neu geprägt wird, um was zu tun? Damit wir den Wahrhaftigen kennenlernen, Gott kennenlernen, den Herrn Jesus kennenlernen. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das heißt, unser Denken wird erleuchtet. Sobald jemand zum Glauben kommt, schrittweise, das geht nicht von heute auf morgen, schrittweise wird dann das Denken erleuchtet. Und wir lernen mehr und mehr von Gott. Und wir haben große Freude dran, mehr und mehr Gott kennenzulernen. Wir lieben die Bibel. Die Bibel wird uns wie brennend unter den Fingern. Ja? Wir schmecken von diesen wunderbaren Dingen, die Gott uns gibt und die Gott uns sagt. Und wir haben ein großes Verlangen danach. Und der Herr hilft uns da weiter, führt uns hinein in die Schrift. Und wenn wir zusammenkommen, tauschen wir aus und reden über das, was der Herr uns gezeigt hat. Und dann lernen wir noch mehr voneinander und von dem Herrn. So wird also das Wort Gottes jetzt unsere Lebensrichtung prägen und unser Denken verändern. Unser Gewissen wird geschärft und unser Charakter wird dadurch auch geprägt. Es entsteht eine Frucht. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das ist Galater 5, Vers 22, das sind diese neunfache Frucht des Heiligen Geistes. Unser Charakter wird verändert. Der Heilige Geist leitet uns also ins Wort Gottes hinein und bewirkt in uns eine Charakterveränderung. Das geht aber schrittweise. 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit entschleiertem oder aufgedecktem Angesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden in dasselbe Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von dem Herrn her, dem Geist. Das ist der Prozess. Der Prozess der Umgestaltung in sein Bild. Da könnte man jetzt eine Stunde drüber predigen, wir haben jetzt keine Zeit darüber. Aber das ist diese Stelle, die das deutlich macht. Das bringt uns jetzt noch zu dem Letzten, das wir hier jetzt noch besprechen möchten. Das Thema Erfüllung mit dem Geist. Epheser 5, Vers 18. Epheser 5, Vers 18. Geht's noch? Seid ihr noch dabei? Ja. Gut. Epheser 5, Vers 18. Und werdet nicht an Wein berauscht, in dem ein heilloses Wesen liegt, sondern werdet im Geist erfüllt oder durch den Geist erfüllt oder mit dem Geist erfüllt. Werdet durch den Geist, den Heiligen Geist ist gemeint, ja, erfüllt oder mit dem Geist erfüllt. Das ist ein Befehl, das ist also nicht etwas, was automatisch geschieht. Es ist hier etwas, was Paulus den Epheser-Christen ans Herz legt. Sie sollen sich nicht mit Wein anfüllen, sondern sie sollen im Geist erfüllt oder durch den Geist erfüllt werden, durch den Heiligen Geist. Was heißt das? Nun, ich habe gestern schon kurz angedeutet, dass erfüllt werden hat zu tun mit regiert werden oder beeinflusst werden. Zum Beispiel, man kann erfüllt werden von Zorn. Ja, dann wird man regiert und beeinflusst vom Zorn. Man kann auch erfüllt werden von Eifersucht. Dann wird man regiert und also beherrscht und beeinflusst von der Eifersucht und so weiter. Und man kann auch vom Heiligen Geist erfüllt werden. Dann wird man beherrscht oder regiert und beeinflusst von dem Heiligen Geist. Und darum geht es hier. Ich habe mal das ein Wortstudium gemacht. Man kann erfüllt sein vom Wein, von Satan, von Eifersucht, von Weisheit, von Glauben, von Gnade und Kraft, von List und Bosheit, von Freude, von Zorn, erfüllt mit Gnade und Wahrheit, mit Trauer, mit Ungerechtigkeit, mit Frieden, mit Güte, mit Erkenntnis, mit Trost, mit Gerechtigkeit, und man kann sein erfüllt mit Gott. Epheser 3, Vers 19. Und in allen Fällen ist das Wort erfüllt gleich wie beeinflusst und regiert, beherrscht von diesen Dingen. Erfüllt mit Gott, diese Stelle schauen wir uns an, Epheser 3, Vers 19. Wenn wir mit dem Geist erfüllt sind, sind wir natürlich mit Gott erfüllt. Epheser 3, Vers 19. Es wird hier so ausgedrückt, Vers 19. Zu erkennen die Liebe des Christus, die Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes hin, oder damit ihr gefüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Der Sinn hier dieser Stelle ist, dass er sagt, schaut, ihr seid wie Gefäße und ihr sollt gefüllt werden mit Gott, sodass ihr ganz voll werdet, so voll wie Gott voll ist, zur ganzen Fülle Gottes. Ihr sollt voll Gott sein. Voll Geist sein heißt auch voll Gott sein. Heißt auch voll Christus sein. Ja. Das heißt, dass er gänzlich uns beeinflusst und gänzlich uns regiert, gänzlich uns bestimmen kann, freiwillig. Er wartet darauf, dass wir freiwillig ihm uns voll von ihm regieren lassen. Auch, dass wir uns helfen lassen. Erfüllt sein von Gott oder erfüllt sein vom Geist heißt auch, dass wir uns helfen lassen vom Geist. Manche von uns sagt, Geist, lass mich mal in Ruhe, ich kann das schon selber. Ja? Und der Geist sagt, ja okay, der ist ja nicht so, dass er uns Gewalt antut. Und dann fallen wir auf die Nase und dann kommen wir wieder und sagen, okay, oh Herr, vergib mir, ich kann gar nichts ohne dich. Und dann sagt sich der Herr, auf das habe ich schon gewartet. Ich weiß, dass du nichts kannst ohne mich. Also komm wieder zu mir. Sei abhängig von mir. Wenn du abhängig von mir bist und mir vertraust, dann kann ich dich füllen. Füllen hat ja also damit zu tun, dass wir ihm Raum geben. Das heißt, wir müssen hier den Raum schaffen, dass er es tut. Er sagt nicht, wir sollen uns füllen. Es ist nicht aktiv, es ist passiv. Lasset euch füllen. Aber um gefüllt zu werden, muss ich ihm Raum geben. Wenn ich aber keinen Raum ihm gebe, sondern wenn ich sage, nein, ich habe keinen Platz mehr für dich, dann geht nichts. Also es geht darum, dass wir bereit sind, uns ganz von dem Herrn, von dem Heiligen Geist, von Christus, von Gott abhängig machen, sodass er in uns Raum gewinnt, seine Herrschaftsgewalt ausüben kann, seine Hilfe geben kann. Stellt euch ihm so zur Verfügung, dass er euch füllen kann. Könnte man übersetzen, oder? Stellt euch ihm so zur Verfügung, dass er euch füllen kann. Übrigens, im Griechischen gibt es eine Befehlsform. Eigentlich gibt es zwei Befehlsformen im Griechischen. Eine ist die Form, dass man etwas einmal tun soll, und die andere ist die Form, dass man etwas beständig tun soll. Im Deutschen haben wir das nicht. Aber die Griechen haben hier eine schöne Sprache. Die können also ausdrücken, lass das immer wieder geschehen oder lass es einfach einmal geschehen, fertig. Ja? Und hier ist die Form verwendet, das ist Präsens Imperativ für die Griechischkenner. Das ist die Form, die sagt, lass das fortwährend und stets geschehen. Das heißt, wir könnten hier übersetzen, lasset euch stets durch den Geist erfüllen. oder fortwährend und immer wieder durch den Geist erfüllen. Mit, in Klammer könnte man das hinzuschreiben. Ja, das ist ein Präsensimperativ. Das heißt, es geht hier um eine Haltung, immer wieder. Stellt euch ihm immer wieder so zur Verfügung, dass er euch füllen kann. Der Heilige Geist wartet darauf. Er wird nicht Gewalt anlegen. Und es ist nicht so, dass wir da etwas tun und wir sagen dem Heiligen Geist, was er zu tun hat. Da wird er nicht mitmachen. Der Heilige Geist lässt sich nicht dirigieren. Der möchte uns dirigieren. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir Zeit haben und auf den Heiligen Geist eingehen. Wie geht das? Ich muss mir Zeit nehmen, um das Wort Gottes zu lesen. Denn das Wort Gottes und der Heilige Geist, die gehören zusammen. Der Geist Gottes und das Wort Gottes, die sind so eng verbunden, dass wir, die kann man gar nicht trennen. Das ist so wie bei meiner Frau. Meine Frau, die kann ich nicht trennen von dem Wort meiner Frau. Was heißt das? Ich kann nicht sagen, ich liebe meine Frau, aber ich liebe nicht, was sie sagt. Das geht nicht. Und ich kann nicht sagen, ich liebe den Heiligen Geist, ich liebe Jesus Christus, aber was er sagt, interessiert mich nicht. Das geht nicht, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Deshalb muss ich mir Zeit nehmen und ich weiß, wie schwer das ist in unserer Zeit, wo wir so wenig Zeit haben, aber wir dürfen dafür beten und wer aufrichtig ist und zu Gott betet, Herr, du siehst, ich habe so ein volles Programm am Tag, hilf mir, dass ich lerne, Freiräume zu schaffen und zeig mir, wo ich vielleicht etwas aufgeben muss. Und dann gibt der Herr mir Ideen und zeigt mir, schau, du könntest viel mehr Zeit mit mir verbringen. Und wenn du mehr Zeit mit mir verbringst, dann kann ich dir viel mehr helfen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, heißt in Unabhängigkeit von mir könnt ihr nichts tun. Nichts für die Ewigkeit, nichts, was Wert hat für die Ewigkeit. Wir können genug tun ohne Jesus, wir können sündigen ohne Jesus. Ja, aber für die Ewigkeit, dass Frucht hervorgeht, können wir nichts ohne ihn tun. Das heißt, ihm Raum geben heißt auch, dass er Raum gewinnt in unserer stillen Zeit. Und nicht so denken, ja, ich habe meine stille Zeit, meine 25 Minuten am Morgen, das genügt ja, das muss ja genügen. Und dann habe ich das abgehakt und dann geht das Leben los. Und dann am Abend habe ich noch einmal meine 10 Minuten und bete mein Abendgebet. Und so funktioniert Christenleben nicht, das geht nicht, das ist anders. Wie hat der Herr Jesus gelebt? Der hatte sehr, sehr viel zu tun, aber er war immer in Verbindung mit Gott. Und er hat uns vorgelebt, wie wir leben sollen. Der hat wirklich gezeigt, was es heißt, voll Heiligen Geistes zu sein. Wie hat er das gemacht? Der blieb immer wieder in Verbindung mit Gott. Manche Stoßgebete während des Tages. Dann wieder Zeiten, wo er sich zurückgezogen hat. Wo er einfach hingekniet hat und gebetet hat. Und dann, man merkt, er bleibt während der im Fluss des Lebens steht, bleibt er mit Gott verbunden. Und das geht. Wir können darum beten. Sagen, Herr, bitte lehre mich das, mit dir so verbunden zu bleiben und dir so viel Raum zu geben. Das heißt voll Geistes sein, weil dann kann der Heilige Geist uns wieder beeinflussen, dann kann er uns regieren, dann kann er uns steuern, dann kann er uns Hilfe geben, die wir ja ständig brauchen. Also werdet voll Geist, hat sehr viel zu tun mit unserem ganz praktischen, täglichen Christenleben. Und ich merke, dass wir oft, ich merke es in meinem eigenen Leben, wenn ich so beschäftigt bin mit anderen Dingen, mit weltlichen Dingen, natürlich haben wir mit weltlichen Dingen zu tun und wir haben unsere Arbeit. Aber dennoch, mitten in der Arbeit kann ich auch trotzdem mit Gott in Verbindung bleiben und der Herr kann uns das lehren. Nehemia hat es auch geschafft. Nehemia, obwohl er im Alten Testament gelebt hat, der lebte in einer ganz engen Verbindung mit Gott. Da heißt es einmal, ihm hat das so beschäftigt, dass Jerusalems Mauern zu Boden lagen. Ihm hat das so beschäftigt, hat viel gebetet dafür, aber er war ein vielbeschäftigter Mann, er war Mundschenk des Königs, das war einer der höchsten Posten überhaupt am persischen Königshof. Und dann heißt es, dann hat der König bemerkt, dass er so traurig reinschaut und dann heißt es, und er fragt ihn, was los ist, und dann heißt es, da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Wie geht denn das? Gleichzeitig hat er zu Gott gebetet und zum König gesprochen. Das heißt Stoßgebet, oder? Da schickt er ein Stoßgebet zum Himmel und spricht zum König. Und bei uns könnten wir sagen, da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zu meinem Chef. oder zur Lehrerin oder ich weiß nicht wo. Ja. Diese enge Verbindung mit dem Herrn, die muss aber schon vorhanden sein. Wenn ich erst die Nummer einstellen muss, die Telefonnummer, dann ist die Zeit schon vorbei. Das heißt, die Telefonnummer war schon, die Leitung war schon da, online, wie man modern sagt. Der war schon online, ja, sodass die Verbindung, die konnte schon aufgenommen werden. Und wir müssen auch schauen, dass wir mit Gott in dieser Verbindung bleiben. Und der Herr hilft uns dabei. Und der Geist will das ja. Der Heilige Geist fördert das. Also wir sind voll Geistes. Oft ist es so, wir sind voll Geistes, ohne dass wir es merken. Wenn wir uns einüben, mit Jesus Christus in totaler Abhängigkeit zu leben, dann lernen wir voll Geistes zu sein, ohne dass wir das registrieren. Paulus lebt ja auch voll Geistes. Der Herr Jesus, der hat nicht jedes Mal registriert, ah ja, jetzt bin ich voll Geistes und nächste Sekunde, jetzt bin ich voll Geistes. Das war so in Fleisch und Blut übergegangen. Der sagt, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern alles, was er den Vater reden hört, das tut der Sohn. Der war so in Verbindung mit dem Vater, dass er beim Reden immer wieder auf Gott geschaut hat, was muss ich jetzt reden? Vater, hilf mir, dass ich nur das rede, was du geredet haben möchtest. So hat der Herr Jesus gelebt. Die Worte, die ich zu euch rede, sind nicht mein, sondern sind des Vaters, der mich gesandt hat. Also die Fragen, die wir uns stellen, ist, bin ich wirklich bereit zu kapitulieren? Herr Jesus, ich kann nichts, ich kann kein Wort ohne dich und ich kann keine Tat ohne dich. Kapitulieren und sagen, Herr, ich verlasse mich jetzt auf dich und ich möchte aus deiner Kraft herausleben. Nicht aus Gefühlen leben. Das hat nichts zu tun mit Fülle. Das heißt nicht Fülle des Heiligen Geistes, sondern Gott vertrauen, Gott gehorchen. Und ich muss mich fragen, wer ist eigentlich wirklich der Chef in meinem Leben? Wer ist wirklich der Herr in meinem Leben? Wenn ich den Herrn Jesus nicht wirklich gänzlich herrschen lasse, dann werden andere Elemente mich beherrschen. Dann werden Lüste mich beherrschen oder irgendwelche Geister, welcher Art auch immer. Und Medien und Zeitungen und andere Dinge und Menschen mich beherrschen. Aber der Herr Jesus Christus, er will mich ganz ausfüllen. Da muss ich bereit sein, ihm jeden Raum zu überlassen. Jeden Raum in meinem Leben. Ihr kennt das Bild von dem Haus, wo Jesus einzieht. Da kommt der Herr Jesus ins Haus und wir geben ihm da einen Raum und sagen, Herr Jesus, du darfst regieren in meinem Haus, da im Wohnzimmer und da im Büro und hier darfst auch sein. Aber da habe ich ein paar Privatbereiche. Da bitte halte dich du draus. Was wird der Herr Jesus sagen? Der wird dastehen und wird sagen, ich mache nicht mit. Ich mache da nicht mit. Wenn ich hier nicht wirklich wohnen kann und jeden Raum beziehen darf und in jedem Raum regieren darf, mache ich da nicht mit. Also der Herr möchte alles in meinem Leben regieren. Der möchte in jedes Zimmerchen hinein und da gibt es keine Privatkammer. Das möchte er. Und dann kann er uns, dann kann einiges geschehen durch uns. Werdet stets vom Geist erfüllt oder lasst euch stets vom Geist oder durch den Geist füllen. Morgen werden wir oder übermorgen werden wir dann noch ein paar Stellen in der Apostelgeschichte über die Erfüllung ansehen. Wir wollen hier schließen und ich denke, wir stehen auf zum Gebet. Schließen dann ab, wenn einige von uns beten.